dass wir Musik machen können. Du hast die Musik irgendwie erfunden und ja, mit ihr wollen wir dich auch anbeten. Aber nicht nur damit, sondern mit allem, was wir tun, egal was wir tun. So wie wir es eben gelesen haben aus dem Kolosser 3,17, egal was wir tun, dir zur Ehre, Herr Jesus. Ja, und so bitte ich dich, Herr, dass ich nur das weitergebe, was du haben willst, das, was dran ist. Dass ich das auslasse, was überflüssig ist, und das sage, was du haben willst. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich. Amen. So, wir haben die Apostelgeschichte von vorne an bis zum Kapitel 20 bearbeitet. Ich werde mal die Brille wechseln, das sieht wichtig aus. Und die Kapitel 21 bis 28 umfassen so einen Zeitraum von etwas mehr als 4 Jahren. Und die sind eigentlich ganz spannend. Und 2 Sachen daraus sind mir aufgefallen, die möchte ich euch weitergeben. Paulus ist auf seiner Missionsreise und sie sind auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Verabschieden sich aus Ephesus mit viel Tränen. Paulus sagt, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Dann wollen sie ihn eigentlich festhalten. Dann bleibt er dann, ja, also der Abschied fällt ihnen sehr schwer. Sie fahren nach Tyros, übers Meer. Die Gemeinde empfängt die Mannschaft um Paulus. Und dann heißt es, die Gemeinde warnt durch den Heiligen Geist, Paulus nach Jerusalem zu gehen. Er bleibt dort 1 Woche. Der Heilige Geist warnt ihn, nach Jerusalem zu gehen. Aber er geht weiter. In Caesarea sind sie bei einem Evangelisten namens Philippus, einer von den 7, heißt es in der Apostelgeschichte, mit 4 Töchtern, die die Gabe der Prophetie haben. Was sie prophezeit haben, steht nicht in der Apostelgeschichte, aber da taucht der Agabus auf, der die Hungersnot angekündigt hat und nimmt den Gürtel aus der Garderobe, bindet sich dort irgendwie um die Hände und Füße und sagt dem, der dieser Gürtel hier gehört, der wird so von den Juden an die Heiden überliefert werden oder ausgeliefert werden. Das ist der Gürtel des Paulus. Die 2. Warnung. Dann reden sie auf den einen, Mensch, du kannst doch nicht nach Jerusalem und geht doch nicht, du wirst da verhaftet. Und er sagt, es ist mir egal. Ich muss nach Jerusalem, ich bin auch bereit zu sterben. Also ziehen sie nach Jerusalem. Interessanterweise kommt er nicht in die Gemeinde, wo die Juden Christen sind, sondern zu einem Mann aus Zypern. Also eigentlich auch so, naja, so halbgar, mal hat er sich bekehrt oder... Da kommen sie unter. Und dann wird er aber in der Gemeinde herzlich empfangen und in der Gemeinde sagen die, wir haben gehört, da ist ein Gerücht unterwegs, dass du die Juden vom Gesetz abhältst. Oh, nee, eigentlich nicht. Um das zu bekräftigen, wir haben hier 4 Leute, die machen ein Gelübde, mach doch mit ihnen diese Reinigung. Also Hauptscheren und Opfer bringen im Tempel. Sagt er, ja, okay, mache ich, machen wir diesen Deal. Das sind 7 Tage. Und fast zum Ende dieser 7 Tage tauchen Juden aus Kleinasien auf und schreien im Tempel rum, das ist der Mann, der alles aufrührt. Helft uns, den festzusetzen. Es kommt zum großen Tumult. Die aus Kleinasien behaupten auch, ja, er hat noch einen Griechen in den Tempel geführt und den Tempel entweiht. Dem war nicht so. Wir haben ihn bloß in der Stadt gesehen mit dem, weiß ich nicht, wie der hieß, ja, habe ich vergessen aufzuschreiben. Es kommt zum richtigen Aufruhr. Das muss man sich vorstellen, explosive Lage im Nahen Osten haben wir heute immer noch. Damals war es so, dass die Juden immer regelmäßig Aufstände gemacht hatten gegen die römische Besatzung. Es kam zum Aufruhr in diesem Tempelbezirk. Das ging so weit, dass die Römer eingegriffen haben. Der Hauptmann lässt ihn dann mitnehmen. Das muss man sich so vorstellen. Hier ist der Tempel. Ein paar Stufen hoch geht es zur Burg Antonia. Da war der Kommandant der Römische. Und Paulus sagt auf Griechisch, zu dem Kommandanten darf ich zu den Leuten reden. Was, du kannst Griechisch? Bist du nicht dieser Ägypter, der hier Aufruhr macht? Dann stellt er sich auf die Stufen. Also hier ist der Tempel, da Burg Antonia. Redet runter zu ihnen, wedelt mit den Händen wahrscheinlich, es wird ruhig und er spricht sie auf Hebräisch an. Da wird es richtig still. So, und dann beschreibt er, wie er die Gemeinde verfolgt hat. Und wie der Geist Gottes zu ihm sagte, also dass er sich bekehrt hat, da hören sie alle noch zu. Und als er dann sagt, der Geist Gottes sagte, ich sende dich aus zu den Völkern. Genau, da heißt es dann, ich sende dich aus zu den Völkern. Da bricht ein Tumult los. Also er gibt sein Zeugnis, alle hören mucksmäuschenstill zu. Und auf das, ich sende dich zu den Völkern, bricht ein Tumult aus. Der Kommandant kann kein Hebräisch. Nun denkt er, der hat die irgendwie angestachelt, dass die jetzt hier irgendwie einen Aufstand in der Stadt anzetteln. Der konnte nichts dafür. Der hat den Paulus dann abführen lassen. Die Soldaten mussten ihn sogar tragen. Und dann wollte er ihn auspeitschen lassen, der Kommandant, um rauszukriegen, worum geht es hier eigentlich. Paulus sagt, ist es bei euch üblich, römische Bürger auszupeitschen, ohne sie vorher angehört zu haben? Daraufhin erschrecken die alle sehr, dass Paulus doch Römer ist. Und dann kommt noch bei raus, dass die Juden einen Mordplan gegen Paulus planen. Und da ist im Kapitel 23 eine interessante Stelle. Und zwar sagt der Kommandant, hier in Jerusalem können wir den nicht behalten, das gibt ein Blutbad. Wir schicken den nach Caesarea zum Statthalter. Und jetzt muss man sich den Aufwand mal vorstellen. Dann rief er zwei seiner Offiziere und ordnete an, haltet 200 Soldaten bereit, 200 Soldaten, heute Abend um 9 Uhr nach Caesarea aufzubrechen. Außerdem sollt ihr 200 Speerwerfer und 70 Reiter mitnehmen, für einen Mann. Also den Aufruhr kann man sich nur ansatzweise vorstellen. Und dann schreibt er dem Statthalter Felix von Claudius und so weiter. Und hier ist ein Mann, der wird angeklagt, ich weiß eigentlich gar nicht warum, hört er das an. Er wird nach Caesarea überstellt. Der Hohe Rat geht nach Caesarea, also dem ist ja wirklich wichtig, dass der Paulus verurteilt wird. Und der Felix, dieser Statthalter, der kannte sich sogar aus mit dieser neuen Lehre. Der wusste eigentlich, worum es geht. Und dann sagt er, naja, dann höre ich mir das alles mal an und dann werde ich entscheiden. Entscheiden tut er nichts, dieser Felix. Paulus bleibt am Ende 2 Jahre in Gefangenschaft in Caesarea. Paulus bringt immer wieder Zeugnis. Und eine Stelle ist es, da ist es dann 22. Genau. Ein paar Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war, deswegen kannte er sich aus, der Felix. Sie ließen Paulus holen und hörten zu, während er ihnen vom Glauben an Christus Jesus erzählte. Also in Gefangenschaft, er lässt sich nicht abhalten, Paulus predigt weiter. Doch als er mit ihnen über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Für den Augenblick kannst du gehen, entgegnete er, zu einem passenden Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen lassen. Er hatte auch gehofft, dass er Bestechungsgeld kassieren kann. War nicht, hat Paulus nicht gemacht. Und so saß Paulus 2 Jahre in Caesarea fest. Der Statthalter Felix, Festus erscheint nach dem Felix. Das sind wir jetzt mittlerweile im Kapitel 25. Und der Hohe Rat, der gibt immer noch nicht Ruhe. Der Festus macht einen Antrittsbesuch in Jerusalem. Und die vom Hohen Rat sagen, ja, dieser Paulus, der muss endlich mal verurteilt werden. Die Römer möchten sich immer beliebt machen bei den Juden und deswegen hat der Felix den Paulus festgehalten. Deswegen sagt der Festus, Mensch, Paulus, ich kann dich ja nach Jerusalem überstellen. Darauf lässt sich Paulus alles nicht ein. Er sagt, ich habe nichts gegen die Juden gemacht, nichts gegen den Tempel, nichts gegen das römische Recht. Und so ist es dann, dass der Festus sagt, die vom Hohen Rat, die jetzt irgendwie befugt sind, die können ja mit nach Caesarea kommen. Dann hören wir uns das da alles an. So war es dann auch. Und Paulus beruft sich nachher am Ende auf den Kaiser. Haben wir alle schon mal irgendwo gehört und gelesen. Zwischendurch erscheint dann auch der König Agrippa. Und Paulus berichtet wieder von seinem Lebenslauf, wie er sich bekehrt hat. Diesmal kommt es nicht zum Tumult. Das ist die zweite Sache, die mir dann besonders aufgefallen ist. Beim ersten Mal bericht tumultlos von dem Zeugnis. Beim zweiten Mal sagt der König Agrippa, nicht viel mehr und du hättest mich überzeugt, dass ich Christ werde. Und Paulus sagt, ja, das möchte ich, dass alle, die hier zuhören, es werden, so wie ich, bis auf meine Fesseln. Ganz andere Situation, dasselbe Zeugnis. Ein bisschen anders vielleicht erzählt, aber immer noch das Gleiche. Also wenn du von deinem Zeugnis weitergibst, in deiner Familie, du kannst Tumult geben. Wenn du deinen Freunden von deiner Bekehrung erzählst, dann kann Nachdenklichkeit entstehen. Das war das, die Reaktion von dem, wie Paulus sein Zeugnis gegeben hat, was bei den anderen passiert ist. Ja, nun ist er, auf den Kaiser hat er sich berufen, zum Kaiser soll er gehen. Dann geht es auf diese Schiffsreise, Kapitel 27. Die haben ungünstige Winde, die starten im September. Mittelmeer im September ist anscheinend nicht so der ruhige Ort. Und er sagt, Mensch, also ihr habt jetzt irgendwie, das geht schief, wenn wir da fahren. Wir sollten hier, wenn wir auf Kreta sind, bleiben. Aber der Hafen war ungünstig. Und der Steuermann, der Schiffseigner, die sagten dann, naja, die Winde stehen gut, wir fahren weiter. Wir können ja um die Insel noch rum und an der Westseite ist ein Hafen, der ist geeignet. Ja, dummerweise kam Nordwind und hat die weggetrieben, Richtung Libyen. Es geht weiter und weiter, der Sturm tobt und die haben tagsüber keine Sonne, nachts keine Sterne, die wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sind. Die schmeißen die Ladung über Bord, die schmeißen das Schiffsgerät über Bord. Die Anker behalten sie, damit sie halt eben die Treibanker setzen können, damit sie nicht nur irgendwo stranden. Aber am Ende des Tages tun sie es dann doch. Paulus hat eine Begegnung mit dem Engel des Herrn, der ihm sagt, ihr werdet gerettet. Paulus ist jetzt plötzlich der, der das Kommando übernimmt, nicht mehr der Steuermann, nicht mehr der Schiffseigner, der Kapitän. Und Paulus sagt, wir essen jetzt, ihr habt jetzt tagelang nichts gegessen, ihr seid zu schwach. Wir werden alle gerettet, hat mir mein Gott versprochen. Und so ist es dann auch, die essen und damit das Schiff leichter wird, schmeißen sie den Rest vom Essen über Bord. Und halten auf dem Land zu, die Insel Malta. Da stranden sie. Die Leute sind da sehr freundlich und dann machen sie Feuer, weil die sind ja alle durchnässt. Paulus wird von der Schlange gebissen und sagen die, ja meine Herren, die Göttin der Rache, die ist hinter dem her, das muss ein Mörder sein. Weil der wird aus dem Sturm gerettet und jetzt die Schlange, passiert aber nichts. Da spielt nichts an, der fällt nicht tot um. Und dann sagen, das muss ein Gott sein. Dann kann er wieder predigen von Jesus. Kommt in ein Haus von einem angesehenen Mann, dessen Vater krank ist, Paulus heilt ihn. Wie auch immer, steht nicht da, Hand auflegen, irgendwie. Er in der Kraft Jesu heilt diesen Vater und dann kommen alle Kranken von der Insel. Da muss da irgendwie so eine Art Krankenhaus gewesen sein. Alle werden geheilt, die da hinkommen, die ganzen Kranken der Insel. Nach 3 Monaten können sie weiterfahren. Sie sind nach 3 Tagen in Sizilien, einen weiteren Tag an der Südspitze von Italien, von einer italienischen Halbinsel, und kommen über 2 Zwischenstationen dann nach Rom. Paulus kommt in Hausarrest, er wird immer von einem römischen Soldaten bewacht, für nochmal 2 Jahre. In diesen 2 Jahren entstehen Briefe. Und es ist der Kolosserbrief, der mich da besonders angesprochen hat, weil der nämlich die Sachen so zusammenfasst, dass man eigentlich fast nicht missverstehen kann. Ich stelle mir das jetzt so vor, jetzt bricht in mir der Kindergottesdienstmitarbeiter durch. Paulus, Timotheus, die sind in dieser Insula, so eine Apartment in Rom. Und Paulus, der trappt durch die Gegend und sagt, im Geist bin ich so unruhig, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist. Und Timotheus sitzt dann da, sagt, weißt du, wir sind ja nicht alleine in dieser Wohnung, du trampelst hier durch die Bude. Ach ja, okay, dann machen wir ein bisschen leiser. So, irgendwas hat gepoltert, müssen sich die so unter uns dann nachher sich beschweren. Aber ich bin so unruhig im Geist, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist los. Und dann klopft an der Tür, Timotheus geht hin, macht die Tür auf, der Epaphras rauscht rein und sagt, wir müssen reden. So stelle ich mir das vor, steht nirgends. Epaphras ist der, der das Evangelium an den Lykos gebracht hat, diesen Fluss in Kleinasien, wo die Städte Laodicea, irgendwie Hierapolis oder so ähnlich, und Kolosse sind. Der Brief an die Kolosser, so ein Flüsschen, was jetzt heute nicht mehr existiert, die Städte existieren auch nicht mehr. Und der Epaphras sagt, ja, da kommen irgendwelche Heinis bei uns rum, die machen die Leute irre. Ja, erzähl mal. Ich habe das Evangelium so gepredigt, wie du es uns erzählt hast. Jesus ist der, dem alles untersteht und fertig. Er ist gestorben. Am Kreuz, er ist auferstanden. Und durch ihn haben wir Erlösung. Ja, ist ja völlig richtig so. Und was erzählen die so? Naja, man muss dann halt noch besondere Sachen machen und man darfst du das nicht essen und hier nicht anfassen. Und du musst dann mit den Engeln reden. Paulus wird überlegt haben, meine Herren, fängt dieser Krampf schon wieder an. Und dann wird Timotheus gesagt haben, weißt du, also so ein Chaosbrief wie für die Korinther, dann machen wir nicht nochmal. Wo du dann durch die Gegend trabst, sie schreibt die Sachen auf, das muss ein bisschen strukturierter werden. Und so ist halt der Kolosserbrief, finde ich. Und er schreibt dann, der Paulus begrüßt die Gemeinde in Kolosse. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und dann sagt er, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch, denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Also das tun sie, das hebt er hervor. Und dann geht er weiter und sagt, der Epaphras, der hat es wunderbar euch rübergebracht und daran haltet fest. Und Christus ist unser großes Vorbild und er ist der, der uns versöhnt hat mit Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Dann sagt er noch, wer er selber ist. Ihr habt mich zwar nie gesehen, aber ich bin der, der dieses Evangelium verbreitet hat. Ich bin der, der von Gott ausersehen ist, um es weiterzugeben. Und das ist die Vollmacht, in der er das eben schreibt. Dann sagt er, dass in Christus die Fülle der Gottheit ist. In Jesus, ganz allein in Jesus. Und darauf kommt es an. Und darin bist du auch frei von irgendwelchen Regeln und dieses neue Leben in Christus, was du hast, das kannst du in einer Freiheit genießen, die unabhängig ist von dem, du darfst das nicht, du sollst da nicht essen und hier nicht anfassen und so weiter und so weiter. Das ist dieses neue Leben, was er uns ermöglicht hat. Eine Stelle will ich euch noch vorlesen. Das ist jetzt im 2. Kapitel vom Kolosserbrief. Da heißt es ab Vers 8. Sorry für den Übersetzer, kleine Zeit. Gut. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Da ist mehr Sprengkraft drin als in allen Atombomben dieser Welt. Wenn der Jesus, der Christus in uns lebt und er ist die Fülle der Gottheit, die lebt in uns, was da alles möglich ist. Nicht für mich alleine, für die Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen und eine Einheit schaffen. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Paulus sagte noch, Kreuz, alle Schuld ist da getragen, man muss nicht mit den Engeln reden, man muss nicht dies und jenes extra noch machen. Ich habe ja da mal so ein albernes Beispiel gebracht, was wir als Menschen gerne machen. In Matthäus 24, 13 heißt es ja nach der Luther-Übersetzung, wer bis ans Ende ausharrt, wird selig. Wenn man das falsch ausspricht, dann heißt es, wer bis ans Ende ausharrt, also alle Haare verliert, dann kannst du noch was machen, du musst eine Glatze haben, damit du selig wirst. Das sind dann die Evangelikalen. Davon sollen wir uns frei machen. Es ist allein Christus, der uns da selig macht. Und dann spricht er von dem neuen Leben, was wir haben. Da heißt es dann, da ist nicht mehr Grieche, das ist im Kapitel 3, von 11 bis 14, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus. Und dann heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, ja, das ist herzlicher Erbarmen des Rechts, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und da trage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und dann heißt es weiter. Über alles aber zieht an. Das wird jetzt spannend hier. Kurze Unterbrechung. Über alles aber zieht an. Die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und schon sieht alles anders aus. Wie gesagt, das ist ein sehr strukturierter Brief, wie ich finde. Dann wird noch über die Familie gesprochen, wie die so sein soll. Und Botschaft an euch Frauen, da steht drin, wir sollen euch lieben, da steht nichts von verstehen. Die Kinder sollen den Eltern gehorsam sein und die Väter sollen ihre Kinder nicht erbittern. Also, Achtung Väter, gibt immer wieder was, wo wir aufpassen müssen. Da geht es noch an die Sklavenbesitzer, dass die Sklaven gerecht behandelt werden. Das wäre eine Botschaft an die Aktienvorstände der DAX-Unternehmen. dass sie daran denken sollen, dass sie auch einen Herrn haben, dem sie zu gehorchen haben. Aber dann bricht es mit dem Paulus doch nochmal durch, wo er spontan wird, nämlich beim Gruß an die Gemeinde und grüßt mir diesen und jenen und schöne Grüße von ihm und ihr. Und dann mittendrin heißt es dann und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Völlig unvermittelt bei den Grüßen. Sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Hat mich auch getroffen. Ja, solche Briefe sind entstanden in der Gefangenschaft. Kapitel 21 bis 28 lohnt sich durchzulesen. Die zwei Stellen, wo Paulus berichtet, wie er sich bekehrt hat. Einmal bricht ein Tumult los, damit müssen wir rechnen, wenn wir Zeugnis geben, dass ein Tumult losbricht, wie auch immer der aussieht. Beim anderen Mal werden die Leute nachdenklich. Wenn wir von Gericht reden, bekommen die Leute Angst und sagen, wir können später darüber reden. Das sind alles Sachen, die passieren heute auch. Die Apostelgeschichte wird im Prinzip weitergeschrieben. Wir sind das Kapitel 29. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir nachlesen können, was alles passiert ist, dass wir wissen, was uns widerfahren kann und dass wir in dir, Herr Jesus, alle Fülle haben. Die Fülle der Gottheit wohnt in dir. Wir müssen nicht mehr haben. In dir haben wir alles. Wir müssen uns nicht ausstrecken nach Ideen, die Menschen entwickeln, sondern nur allein nach dir. Du zeigst uns, wo es lang geht. Du sagst, was wir tun sollen. Und das Amt, was wir empfangen haben, wir wollen es ausfüllen, Herr.